Nur weil wer anderer schlechter ist, brauchen wir nicht sagen, wir lassen es, wir machen nichts. Wir haben im Prinzip den Planeten als Mülldeponie verwendet über Jahre. Warum sind denn Investitionen in den Klimaschutz was Negatives? Wenn wir diese 99% aller Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wenn wir denen zuhören, dann ist es einfach spitz auf Knopf.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Und diesmal geht es um Klima- und Umweltschutz. Und unser heutiger Gast ist Ursula Bittner. Sie sind Wirtschaftsexpertin bei und Sprecherin von Greenpeace Österreich. Vielen Dank fürs Kommen und fürs Vorbeischauen.
Danke für die Einladung.
Ich möchte vielleicht aus Transparenzgründen gleich zu Beginn dazu sagen, ich bin Spender von Greenpeace seit fast 30 Jahren. Ein minimaler Beitrag, einmal im Jahr. Damals ging es um Wale und um Tierschutz und diese Dinge, nur um das sozusagen transparent offenzulegen. Aber das ist auch irgendwie ein Stichwort, Spenden.
Ja.
Ist das richtig? Es gab zuletzt nämlich einige Berichterstattungen über Spenden bzw. über Förderungen und staatliche Subventionen an Nichtregierungsorganisationen, an NGOs. Stimmt es, dass Greenpeace grundsätzlich auf staatliches Geld und auf Förderungen verzichtet?
Ja, also für Greenpeace ist es sehr wichtig, unabhängig zu sein, unabhängig agieren zu können. Und deswegen haben wir uns selbst auferlegt, dass wir kein Geld nehmen von Regierungen, keine öffentlichen Gelder, aber auch keine Gelder von Konzernen, also keine Unternehmensspenden. Wir sind also zu 100% von privaten Spenden finanziert.
Also das heißt, das ist eine grundsätzliche Entscheidung und der Hintergrund ist eben Unabhängigkeit. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, es ist einfach dadurch, dass wir anwaltschaftlich agieren auch, eben im Namen der Natur, im Namen der Umwelt und im Namen aller Menschen, die sich für Umweltschutz auch einsetzen und denen die Umwelt und die Natur wichtig ist, ist uns die Unabhängigkeit eines unserer höchsten Güter. Und die können wir so gewähren, indem wir eben unsere Finanzierung auf private Spenden aufbauen.
Es gibt natürlich viele andere NGOs, die sehr wohl staatliche Subventionen erhalten und darauf zugreifen. Die größte oder eine der größten ist die Caritas mit über 160 Millionen pro Jahr. Und es gibt auch im Klima- und Umweltschutzbereich NGOs, die darauf angewiesen sind oder das nehmen. Der WWF beispielsweise hat einmal pro Jahr 5,2 Millionen bekommen. Das war rund ein Drittel der Einnahmen. Global 2000 auch so knapp 700.000. Wie finden Sie das? Haben Sie dazu eine Meinung, dass die das sehr wohl machen? Oder sagen Sie, das ist deren Sache, wie die damit umgehen? Was haben Sie da für eine Position dazu?
Also nur weil Greenpeace selber kein Geld von Staat oder Konzernen nimmt, heißt es nicht, dass wir es schlecht finden, wenn es staatliche Förderungen gibt für gemeinnützige Organisationen. Wir dürfen nicht vergessen, dass gemeinnützige Organisationen ein ganz wichtiger Teil sind im Gefüge unserer Gesellschaft. Was machen gemeinnützige Organisationen im Sozialbereich, im Umweltbereich, im Menschenrechtsbereich? Machen die ganz oft Tätigkeiten, wo man sagen könnte, die sollte vielleicht der Staat machen und die dann abgefangen werden. Sie haben die Caritas erwähnt. Die Caritas hat sehr viele Einrichtungen im Pflegebereich, im sozialen Bereich. Wenn es diese Leistungen nicht mehr geben würde, dann möchte ich sehen, wie Österreich ausschaut. Mhm. Das ist ein fundamentaler Teil. Und es ist eigentlich für den Staat sogar kosteneffizienter, diese Organisationen zu finanzieren, als das alles selbst zu machen oder vielleicht sogar an Unternehmen auszulagern. Und auch im Umweltbereich. Es gibt Projekte, die wir uns erwarten könnten, die der Staat machen sollte. Wenn wir jetzt Naturschutzprojekte anschauen, sei es, ob man Biber wieder wo ansiedelt oder sonst was, dass die finanziert werden vom Staat, macht total viel Sinn. Und von der Kosten-Nutzen-Rechnung her zahlt sich das wahnsinnig aus und ist einfach ein wesentlicher Teil von unserer Gesellschaft, aber auch von der Wirtschaftsleistung in Österreich.
Okay. Wir wollen aber jetzt heute vor allem natürlich über Umweltschutz und Klimaschutz sprechen. Und da vielleicht auch vorweg, also ich glaube an den Klimawandel, ich glaube auch, dass er von Menschen verursacht wird. Trotzdem werde ich aber natürlich ein bisschen eine kritische Position einnehmen, ja. Allein damit die Diskussion auch ein bisschen lebendig ist. Und das ich habe okay. da was vorbereitet, nämlich eines der Hauptargumente derer, die sagen, da gibt es eine Klimahysterie, ist, dass Europa und insbesondere Österreich eigentlich kaum CO2-Emissionen verursachen, sondern hauptsächlich Asien, auch die Vereinigten Staaten und in Asien hauptsächlich China und Indien. Und da gibt es eben eine berühmte Grafik, die möchte ich kurz mal zeigen. Das ist diese hier, diese Tortengrafik. Da sieht man die CO2-Emissionen weltweit. Das ist China, die sind mit über 30, also quasi ein Drittel der Emissionen weltweit. Das ist der Rest der Welt. USA 12%. Indien 8% und so weiter und so fort. Und dann sieht man eben EU, und da ist natürlich Österreich Mitglied, 6%. Das ist schon irgendwie ein relativ stichhaltiges Argument, dass eigentlich andere Erdteile für die CO2-Emissionen verantwortlich sind, Österreich und EU relativ wenig. Was entgegnet bei diesem Argument, wenn es dann heißt, gerade in Österreich muss man irgendwie Klimawandel stoppen und Klimaschutzmaßnahmen umsetzen?
Also einerseits sieht man da ganz schön, und das kennt jeder daheim, Made in China. Ganz auf ganz vielen Produkten steht Made in China. Mhm. Diese Emissionen sind berechnet danach, was wir produzieren in unseren Ländern, also in Österreich oder in der Europäischen Union. Da ist nicht bemessen, was wir importieren. Wir importieren unglaublich viele Produkte aus beispielsweise China, eben Made in China. Jetzt noch immer noch viel mehr, denken Sie an Temu, denken Sie an Shein, was da an alles an Billigprodukten auch kommt, die oft sehr schwer belastet sind, auch mit Chemikalien, auch viel für den CO2-Ausstoß beitragen. Das heißt, hier haben wir mal ein Riesenpaket an Emissionen, die in der Produktion hergestellt werden, die da gar nicht abgebildet werden. Zum Zweiten sieht man hier ganz schön, dass alle Länder, die so unter 2% der Emissionen beitragen, Österreich ist bei 0,2%, dann gibt es aber viele andere Länder, sieht man eh da, die bei 2% liegen. Alle die zusammen machen an die 40% der globalen CO2-Emissionen aus. Jetzt stellen Sie sich mal vor, alle diese Länder würden sagen, wir haben ja nur 0,2% oder 2%, wir machen nichts. Das heißt, 40% würden bleiben, wie sie sind. Und nicht zuletzt dürfen wir auch nicht vergessen, dass gerade die Europäische Union, aber auch andere Länder, haben ja mit ihren Politiken auch einen Einfluss auf das globale Weltgeschehen. Was verlangt die Europäische Union von ihren Handelspartnern? Was müssen die für Auflagen erfüllen? Was passiert an der Grenze? Gibt es irgendwelche Zölle? Gibt es irgendwelche anderen Dinge? Da passiert ja auch gerade sehr viel im Umwelt- und Klimaschutzbereich, wo Österreich übrigens auch eine Rolle hat, weil die ja wieder in der Europäischen Union sitzen. Das heißt, dieser Einfluss auf das globale Weltgeschehen ist total wichtig. Und die Europäische Union ist ein unglaublich wichtiger Markt für viele Länder. Und wenn sich die aus der Verantwortung ziehen würden, würden wir da auch nicht weiterkommen.
Okay, ich möchte noch eines entgegnen zu diesem Thema, nämlich da gibt es eine konkrete Zahl und die macht schon ein bisschen hellhörig. Mhm. Österreich muss, um das Klimaziel 2030 zu erreichen, 48% der Emissionen einsparen auf den Stand von 2005. Das sind in Summe 37,6 Millionen Tonnen CO2, was Österreich einsparen muss pro Jahr bis 2030.
Klimaziel 2040, oder?
2030, glaube ich. Aber gut, wir müssen es pro Jahr einsparen auf jeden Fall. Ja. Bis 2030 oder 40 sei dahingestellt. Wenn es 40 ist, ist es auch in Ordnung. Es ist auf jeden Fall pro Jahr 37,6 Millionen Tonnen. Wir machen dazu verschiedene Maßnahmen. Wir investieren 1,8 Milliarden Euro in Raus aus Gas und Öl, 2 Milliarden Klimabonus und viele andere Dinge. CO2-Bepreisung machen wir. Und im Vergleich dazu, China produziert pro Tag pro Jahr 15,5 Milliarden Tonnen CO2. Das sind pro Tag 42,5 Millionen Tonnen. Und wenn man das umrechnet, heißt das, das, was wir einsparen müssen an CO2, nur Österreich, um das Klimaziel zu erreichen, das verbläst China in 21 Stunden und 14 Minuten. Mhm. Und das wirkt irgendwo, also wenn man so mit einem ganz normalen Hausverstand herangeht, also wir geben Milliarden aus, um dieses Klimaziel zu erreichen. Und das, was wir einsparen an CO2, das verblasst China in 21 Stunden und 14 Minuten. Das wirkt ein bisschen grotesk.
Ich habe also ein paar Gedanken dazu.
Ja. Bitte. Ja.
Erstens mal haben wir seit 150 Jahren sehr viel CO2 in die Atmosphäre geblasen als westliche Welt, der globaler Norden. Das heißt, wir haben im Prinzip den Planeten als Mülldeponie verwendet über Jahre und wir haben eine Verantwortung, da jetzt wirklich auszusteigen und Verantwortung zu nehmen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn Sie sich den Pro-Kopf-Emissionen anschauen, da hat China zwar aufgeholt, aus den Gründen, die Sie auch gesagt haben, aber ganz viele Länder nicht. Also da ist auch wieder die westliche Welt, der globale Norden, an vorderster Front, wie viele Emissionen wir verbrauchen, pro Kopf runtergerechnet. Das ist sehr viel und da müssen wir runter. Und das Dritte ist, was ich sehr spannend finde, wie Sie das auch schildern, warum sind denn Investitionen in den Klimaschutz was Negatives? Also die Investition in eine ökologische Technologie, sagen wir so, ja, in einen Wirtschaftszweig, der total viel bringt, ja, denken Sie jetzt an Wärmepumpen zum Beispiel, ja, was uns ja Vorteile bringt, hier Forerunner zu werden in der Welt oder in Europa. was es uns bringt, wenn es keine Verbrennermotoren gibt. Das heißt, weniger Feinstaub, weniger Belastung, ja, weniger Umweltverschmutzung, wenn wir mehr Naturräume haben, wenn wir saubere Energie haben, das bringt uns doch was.
Ist natürlich ein Argument und da hake ich gleich ein. Es bringt uns was und wir haben ja auch was zustande gebracht. Und da habe ich noch eine Grafik mir erlaubt vorzubereiten. Und zwar, das ist quasi Energie gesamt, Wärme, Verkehr und Strom, was verbraucht wird. In Österreich ist es so, das ist Erdöl, 35%, 20% Erdgas. Immerhin schon durch die von Ihnen beschriebenen Maßnahmen 40% erneuerbare und alternative Energien. Dann 2% kaufen wir Atomstrom zu und dann haben wir noch Kohle, 3% auch zugekauft, ganz wenig. Das ist Russland, Erdöl, ganz viel Erdgas natürlich, erneuerbare Energien 8%, Atomstrom, Kohle. Und jetzt kommt China, 17% Öl, ganz wenig Gas, 15% nur alternative Energien. Über die Hälfte Kohle und in Indien in etwa das gleiche Bild. Also Indien und China ganz viel nach wie vor Kohle. Allein China hat 1200 Kohlekraftwerke und baut alle 14 Tage ein neues Kohlekraftwerk. Österreich ist gut unterwegs, ist Vorreiter. Und das bedingt ja eigentlich die Frage, also was wir in Österreich an Klimaschutz und Klimawandelmaßnahmen machen, das ist sinnvoll und gut, aber müsste die Europäische Union nicht viel stärker Druck ausüben auf China und Indien, dass die umstellen? Was macht zum Beispiel, gibt es überhaupt Greenpeace Indien, gibt es Greenpeace China? Müssten die nicht aktiv werden? Müssten sich die Klimakleber, die jungen Kids, die das bei uns gemacht haben, sollten sich die nicht in Shanghai, in Peking oder irgendwo auf die Straße kleben? Müssten wir nicht China und Indien viel stärker unter Druck setzen?
Also würden Sie theoretisch für mich die offene Türen einrennen, dass wir sagen, wenn wir zum Beispiel auf UNO-Konferenzen sind, wo es ums Klima geht, wo es um Biodiversität geht, dass man hier vehementer verhandeln sollte. Das kann man natürlich auch am besten, wenn man selber der Vorreiter ist. Ja? Und ich kenne jetzt die Zahlen, dass wir nur 30% Erneuerbare haben im Energiemix, aber 30 oder 40 ist auf jeden Fall so, wo ich mir denke, da geht noch mehr und da geht vor allem schneller mehr. Und ich würde auch ungern sagen, wir müssen jetzt nicht mehr, weil die anderen sind schlechter. Das habe ich schon in meiner Schulzeit gelernt. Nur weil jemand anderer schlecht ist in der Klasse, brauche ich nicht auch schlecht sein. Also das ist für mich kein Argument. Und dass man den Druck mehr erzeugen sollte, ja. Die Frage ist, wie tut man es ja und wie kann man in diesen UNO-Konferenzen wirklich am allerbesten mit diesen Ländern umgehen, dass man diesen Druck erzeugt. Das Problem haben wir ja auch bei der Entwaldung und so weiter. Und da müssen wir wieder zurückkommen. Was ist unsere Rolle? Welche Produkte kaufen wir ein? Was verlangen wir von den Ländern, wenn sie diese Produkte einkaufen? Insofern finde ich es natürlich sehr bedauerlich, dass wir gerade in der Europäischen Union genau das Gegenteil erleben. Eben nicht dieser Druck aufrechterhalten bleibt, weil wir beginnen zu deregulieren. Denken Sie ans Lieferkettengesetz, denken Sie an die Entwaldungsverordnung, wobei die jetzt Gott sei Dank mal auf den Weg gebracht ist, von seitens der Kommission. Da würden wir uns einfach wünschen, dass es ein strenges Lieferkettengesetz gibt, eine strenge Entwaldungsverordnung, weil das ja genau diesen Effekt hat, dass Unternehmen, die in den Ländern einkaufen, Auflagen haben, damit dort nicht auch die Umwelt geschädigt wird. Und ja, Greenpeace in den verschiedenen Ländern ist aktiv, aber Sie können sich auch vorstellen, dass es ein Unterschied ist, ob ich in einem Land in der Europäischen Union als Aktivist tätig bin oder als zivilgesellschaftliche Organisation oder in einem Land wie China. Wir tun unser Bestes, wir arbeiten intensiv auch hier in verschiedenen Ländern im asiatischen Bereich, aber es gibt in manchen Ländern halt gewisse Grenzen auch.
Frau Bittner, vielen Dank einstweilen, liebe Zuschauer. Wir sind in Kürze zurück. Wir kommen zur ersten Werbeunterbrechung. Vielen Dank einstweilen. Willkommen zurück bei Message macht Medien, heute zum Thema Klimaschutz mit Greenpeace-Sprecherin Ursula Bittner. Wir haben gerade ein paar so Grafiken durchgemacht. Eine hätte ich jetzt noch auf Lager, beziehungsweise eine Grafikenreihe. Und zwar, es geht um Plastik und die Verschmutzung. Und wir sehen hier die Flüsse, die hauptsächlich, so die Top 10 Flüsse, die für Plastikverschmutzung verantwortlich sind. Also das ist Yangtze-Kiang, Ganges, Indus etc. Und das ist halt hauptsächlich in China, Indien und auch ein bisschen in Afrika. Wenn man schaut, wo diese Verschmutzung stattfindet, eben China, Indien, Afrika, hier in Europa, relativ wenig. Und dann gibt es diese berühmte Grafik von Ocean Cleanup, das ist eine Organisation, die sich der Reinigung der Weltmeere verschrieben hat. Wir sehen, Asien ist über 80% verantwortlich dafür, dass die Ozeane mit Plastik verschmutzt werden und Europa 0,6%. Jetzt haben wir beispielsweise in der Europäischen Union diese Regelung mit den Plastikstöpseln, mit den Plastikflaschen, das viele Menschen ärgert. Es ist sicherlich sinnvoll, ja, weil es wird natürlich Plastikschmutz verringert. Aber man fragt sich halt, ne, also über 80% versus 0,6, setzt man da wirklich beim Richtigen an? Also müsste man eigentlich nicht unser Know-how nach China oder Indien transportieren oder exportieren?
Also das ist jetzt ähnlich wie vorher, dass ich mir denke, nur weil wer anderer schlechter ist, brauchen wir nicht sagen, wir lassen es, wir machen nichts. Aber ernsthaft auch, was wir gemacht haben, was wir geschaffen haben in den letzten Jahrzehnten, wir haben einen Großteil unserer Produktion ins Ausland verlagert. Viele unserer Produkte, die wir alle jeden Tag kaufen, kommen einfach nicht von der Europäischen Union oder von Österreich. Und gerade in Asien wird wahnsinnig viel Textil hergestellt. Unser Futtermittel für Tiere kommt aus Südamerika. Gold kommt auch von überall, von dem Planeten. Also seltene Erden. Also man kann sie jetzt weiterspannen. Ja.
Also das heißt, das Plastik, das da in diese asiatischen Flüsse kommt eigentlich von europäischen Firmen?
Naja, es sind halt nicht nur europäische, es sind amerikanische. Es sind, natürlich ist China auch ein großer Markt. Ja. Klar, viele Unternehmen wollen auch in China sein, weil dort einfach ein großer Markt ist, wo man auch Produkte verkaufen kann. Ist auch ein Emerging Country, so ein Schwellenland mehr oder weniger, wo einfach auch sehr viel Kaufkraft schon da herrscht, also herrscht, vorherrscht. Aber die Kaufkraft in der Europäischen Union ist natürlich enorm. Und das, was wir einkaufen, das, was wir importieren, hat natürlich einen Einfluss dessen, was in diesen Ländern passiert. Und das habe ich schon in der Schule gelernt. Wie kann ein T-Shirt 3 Euro kosten? Ja? Damals noch Schilling. Wie funktioniert das? Aber das funktioniert eben deswegen, weil wir unsere Produktionen ausgelagert haben. Und aus dem Grund ist dann dort auch die Umweltverschmutzung eine viel stärkere. Und viele Konzerne übrigens gehen auch oft in diese Länder, weil die Umweltauflagen und die sozialen Auflagen, die Auflagen für Arbeiter und Arbeiterinnen, geringer sind und damit die Kosten geringer sind und deshalb produziert man hier. Ich habe selbst in einem meiner Wirtschaftsstudien gelernt, do what you can best, outsource the rest. Also mach, was du am besten kannst, den Rest musst du outsourcen. In einem anderen Studium wurde mir beinhart von Anfang an gesagt, Personalkosten sind das teuerste, auslagert, was geht.
Da müsste man eigentlich die Politik in diesen Ländern verändern, also in China und in Indien. Da bräuchte es halt irgendwie höhere Sozial- oder Umweltstandards.
Ja, das wäre natürlich super, wenn es das geben würde, aber wir haben ja einfach keine... Man kann
nicht auf diese Regierungen Druck ausüben.
Ja, natürlich kann man versuchen, hier in die Verhandlungen zu gehen, aber wir haben halt keine globale Exekutive, keine globale Weltpolizei, die dann hergeht und sagt, ihr habt es doch gesagt. Ja? Das heißt, man kann nur mit den Mitteln, die wir in unserem Land haben, agieren und das ist eben genau so was, wie die Europäische Union ja eh versucht, hat im Zuge des Green Deal, der jetzt wieder torpediert wird von allen und ganz oft von Konzernen torpediert wird, die eben nicht diese Regelungen haben wollen, weil sie ihre Profite schmälern. Also da muss man schon sehen, welchen Einfluss auch Großkonzerne haben auf die Politik und sich massiv dagegen wehren, dass es solche Regelungen gibt. Hätte ein globales Plastikabkommen geben sollen. Wer hat sich dagegen gestellt? Die großen Plastikkonzerne, die nicht wollten, dass es dieses Abkommen gibt, wo eben alle Länder dabei gewesen wären und sich verpflichtet hätten, Plastik auf dieser Welt zu reduzieren.
Okay, wir kommen schon zum nächsten Thema, wenn es okay ist, nämlich... Was auch immer wieder als Argument gebracht wird, ist, das T ist ein 2021 veröffentlichter Bericht der UNO, ein Bericht des Weltklimarates mit der Grundaussage, Methangas ist der Klimakiller Nummer 1 und der eigentliche Hebel für eine wirksame und schnelle, erfolgreiche Klimapolitik ist eben eine Reduktion von Methangas. Methangas ist 80 Mal schädlicher als Kohlendioxid, also CO2. Und würden wir das Methangas radikal reduzieren, könnte man die Klimakipppunkte, heißt es damals, verhindern und eine Klimakatastrophe abwenden. Und der Hauptverursacher von diesem Methangas, dieses Gas lagert eigentlich in den Böden verborgen und tritt immer wieder durch sogenannte Methanlecks, also Löcher in die Atmosphäre. Und da gibt es auch eine Zahl. Nämlich, dass Methan verursacht weltweit pro Jahr 10 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent Und alle Autos auf der Welt, also alle Autos, was es gibt, 1,5 Milliarden Vehikel sind das, verursachen 3,8 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent. Das heißt, Methan verursacht 2,5-mal so viel Emissionen wie der Autoverkehr. Und wenn man diese Aussage des Weltklimarats ernst nimmt, dann müsste man eigentlich sagen, lassen wir das jetzt einmal mit den Autos, gehen wir voll gegen dieses Methangas, reduzieren wir das, das ist unsere Chance, um diese Kipppunkte, die vielfach zitiert sind, abzuwenden. Und das wäre eigentlich die erfolgreiche Politik. Ist das logisch?
Also ich glaube, es braucht beides. Wir sollten ja nicht das eine einfach lassen und das und nur um das andere kümmern, sondern es sind beide Maßnahmen total wichtig. Ja, Methan ist 80-mal schädlicher oder ärger als CO2. Es gibt auch eine Methanverordnung jetzt von der Europäischen Union, wo es auch genau darum geht, dass Konzerne, die eben Gas ablassen, das, was sie nicht mehr brauchen, nicht mehr ablassen dürfen, sondern eben wieder einfangen müssen. Und dasselbe möchte man jetzt eben auch, und da wären wir bei dem Thema, wo wir vorher waren, von eben Firmen, die in die Europäische Union liefern und so produzieren, dass die sich auch an diese Regeln halten. Weil natürlich oft dieses Spannungsfeld ist, was Sie ja vorher angesprochen haben, zwischen auch, was müssen Konzerne oder Unternehmen in der Europäischen Union, was müssen die, die im Ausland sind. Und hier gibt es diese Hebelwirkung. Das wird aber gerade auch wieder diskutiert und auch potenziell wieder aufgeweicht. Das heißt, da wünschen wir uns einfach starke Regeln, starke Vorgaben, Regulierungen, die das eben genau verhindern. Und ich denke, beides ist notwendig und nicht entweder oder. Aber okay. Ja.
Ich habe mir das angeschaut, ob es was Positives in dem Bereich gibt. Und da gibt es was, nämlich das Methan Alert and Response System, MARS heißt das. Das ist auch unter dem Schutzmantel der UNO ins Leben gerufen, ein per Satellit funktionierendes, weltumspannendes Warnsystem, das immer meldet, wenn irgendwo ein Methanloch aufgeht und Methan in die Atmosphäre ausströmt. Da kommt eben ein Mechanismus zutage, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob da Leute hinfahren mit irgendwelchen Instrumenten, und da wird dieses Methanleck gestopft und geschlossen und das wird verhindert, dass es weiter austritt. Das klingt für mich jetzt so ganz hausverständlich, irgendwie sehr schlüssig, dieses Konzept. Macht die UNO, sind eh alle Staaten dabei. Aus meiner Sicht, also wenn Methan der Klimakiller Nummer eins ist und die Kipppunkte verhindern kann, wenn wir das reduzieren, dann müssten wir eigentlich ganz viele Milliarden in dieses System hineinpumpen. Wird das von Greenpeace auch propagiert? Also teilen Sie diese Einschätzung?
Also ich muss jetzt sagen, ich kenne das System jetzt nicht im Detail, um jetzt hier qualifiziert sagen zu können, das ist jetzt super und wir stehen da dahinter. So wie Sie jetzt geschildert haben, denke ich mir, ist es ein sinnvolles System. Nichtsdestotrotz möchte ich schon wieder auf das zurückkommen. Das ist ein Baustein und das ist potenziell ein wichtiger Baustein, dass wir uns um das kümmern. Aber es gibt so viele andere Sachen, die erwiesen sind, die auf dem Tisch liegen, die eigentlich praktisch jetzt umgesetzt werden können, die uns aus der Klimakrise und aus der Artenkrise rausholen. Und wir dürfen jetzt nicht andere Maßnahmen in irgendeiner Form vernachlässigen, weil es jetzt dieses eine System gibt. Also auch nicht irgendwie in die Falle zu tappen, man setzt jetzt nur auf ein Pferd, sondern wir brauchen hier verschiedene Lösungsansätze und da gibt es einfach schon einige und die müssen weiter vorankommen und vor allem schneller vorankommen.
Okay, ich würde das einmal mit diesen ganzen Themen ja, vorerst einmal dabei belassen und ein bisschen ins Kommunikationstechnische gehen, in diese Welt der berühmten Narrative und Framings. Was auch immer wieder kommt von Kritikern der Klimabewegung, ist beispielsweise ein Argument, nämlich dass 90% aller Wissenschaftler die Meinung vertreten einhellig, dass Galileo Galilei im Jahr 1633 falsch lag. Also damals haben 90% der Wissenschaftler diese Meinung vertreten, nämlich dass die Sonne um die Erde kreist. Und nur ganz wenige haben das anders gesehen und haben dann aber natürlich Recht behalten. Jetzt ist es heute auch so, dass 90% aller Wissenschaftler einhellig der Meinung sind, es gibt, oder es sind wahrscheinlich sogar 95% mag sein, die der Meinung sind, es ist von Menschen verursacht, es bewegt sich alles in diese Richtung, es gibt Erderwärmung, Klimawandel und so weiter. Wie geht man mit jemandem um? Ein Wissenschaftler beispielsweise, der das anzweifelt und sagt, es ist nicht von Menschen verursacht, oder überhaupt zu weit geht und sagt, es ist eigentlich ein vollkommen normaler Klimawandel, Schwankungsbereich, das ist überhaupt nichts Dramatisches. Derzeit ist es eher so, den stellt man dann in so eine Ecke, der ist halt ein Schwurbler, Rechtspopulist, irgendwas in diese Richtung. Ist das okay, mit dem so umzugehen oder sollte man auch eine Kritik an der Wissenschaft zulassen?
Grundsätzlich ist Meinungsfreiheit total wichtig. Also wesentlicher Teil, auch was, für was wir uns einsetzen, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit in einer liberalen Demokratie, sehr hohes Gut. Ich würde auch niemanden gleich vorweg in ein Eck stellen. Ich frage mich nur, Sie haben es gesagt, 99%, es sind glaube ich 99% aller WissenschaftlerInnen sagen eben, es ist eine menschengemachte Klimakrise. Wo setzen wir jetzt unseren Fokus hin? Wo konzentrieren wir uns drauf? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, zu sagen, welche Maßnahmen müssen wir jetzt unternehmen, um die Klimakrise und die Artenkrise aufzuhalten. Und wie ich ja vorher schon gesagt habe, diese Maßnahmen sind keine Maßnahmen, die uns wehtun in dem Sinn, sondern die eigentlich unsere Umwelt besser machen, unseren Planeten lebenswerter machen. Und es ist ja auch Klimaschutz kein Selbstzweck. Also es ist ja, wir machen ja nicht Klimaschutz, weil wir das jetzt witzig finden, sondern weil das uns schützt, damit wir auf diesem Planeten existieren können. Also ich stelle mir schon die Frage, auch wenn ich mit solchen Menschen spreche, wo ist denn das Problem zu sagen, wir bauen öffentliche Verkehrsmittel aus und haben weniger Autos in der Straße. Ja? Zur Zeit meiner Eltern haben die Kinder noch auf der Straße gespielt. Ja? Ich bin im Kindergarten sogar alleine in den Kindergarten gegangen. Meine Schwester lässt ihre Kinder nicht mehr und die lebt aber am Land wegen den Autos. Ja? Also gar nicht jetzt, weil es gefährlich ist, weil die in der Früh und am Abend zurückgehen. Also ich glaube, hier zum Beispiel weniger Verkehr zu haben, mehr Wälder zu haben, mehr gesunde Wälder zu haben, mehr Naturräume zu haben, mehr Begrünung in der Stadt haben, ja? Das ist doch alles lebenswert und wertvoll. Und das sind die Dinge, auf die wir uns eher versuchen zu konzentrieren, als in Grundsatzdiskussionen zu gehen, gibt es jetzt den menschengemachten Klimawandel oder nicht, wobei ich der Überzeugung bin, dass es ihn gibt und 99% aller WissenschaftlerInnen.
Da gibt es ja dieses sogenannte, in der Fachwelt der Kommunikation heißt das Ad hominem-Argument. Also das heißt, man geht nicht gegen eine Sache, sondern direkt gegen den Menschen und hört dann gar nicht mehr, was er zu sagen hat. Das passiert eben auch in dieser Klimadebatte recht häufig, wenn ein Wissenschaftler sich zu Wort meldet und irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis anzweifelt hinsichtlich des Klimawandels, dass der dann irgendwie sofort in diese Ecke gestellt wird. Aber das heißt, weil Sie sagen, Sie sprechen mit diesen Leuten, Sie vertreten schon die These, dass man da trotzdem irgendwie in einen Dialog gehen sollte, mit dem sich auszutauschen, versuchen zu überzeugen und nicht irgendwie gleich zu sagen, Klimawandelleugner, Schwurbler etc.
Also ich glaube, dieses Phänomen, was Sie beschreiben, das kennen Menschen, die in gemeinnützigen Organisationen, vor allem in anwaltschaftlich Tätigen, arbeiten sehr gut, weil es ganz oft so nach dem Motto Shoot the Messenger, also etwas, wenn ein Skandal aufgedeckt wird, gerade auch im Tierschutzbereich, dass ganz oft ja diese Organisationen angegriffen, anstatt eigentlich der Sache nachzugehen. Ich würde grundsätzlich sagen, dass, und das habe ich, wie ich anfangs gesagt habe, Meinungsfreiheit ist total wichtig. Ich frage mich jetzt, ich persönlich, wenn ich jetzt meine tägliche Arbeit bei Greenpeace, ist die Frage, wie viel Ressourcen und wie viel Energie wende ich jetzt auf, um jemanden zu überzeugen, dass es überhaupt den Klimawandel gibt und wie viele Ressourcen wende ich auf, um daran zu arbeiten, dass es Klimaschutz- und Umweltschutzmaßnahmen gibt. Und da muss ich abwägen.
Ist das 50-50?
Oder? Nein, das ist nicht 50-50, weil es jetzt auch nicht so viele Menschen gibt, die jetzt hergehen und sagen, den Klimawandel gibt es gar nicht. Natürlich gibt es solche Kommentare oder E-Mails, wir bekommen ja auch dann Nachrichten von Menschen und da antworten wir auch. Ja? Also das ist nicht so, dass wir da nicht antworten, aber ich glaube, ob sich das jetzt wirklich dann, wie man das dann ausdehnt, das ist eine andere Geschichte und ich glaube, hier sollten wir uns sehr stark darauf fokussieren, dass wir eine sozial-ökologisch gerechte Welt haben oder zumindest Österreich.
Eine Frage, weil Sie gesagt haben, Autos, ja? Also Sie sehen das kritisch, bringen dann nicht nur Klimawandel-Argument, auch Sicherheit und so weiter, aber wenn wir alle mit Elektroautos fahren würden und wenn es keine Verbrennungsmotoren mehr gäbe, sollte man dann auch auf Autos verzichten oder wäre es okay? Also worauf meine Frage zielt darauf ab, geht es gegen die individuelle Fortbewegung anstatt von kollektiven Fortbewegen im Bahn oder Bus oder geht es schon konkret um diesen Verbrennungsmotor?
Naja, was es sicher nicht sein kann, die Lösung, dass wir alle Verbrennermotor einfach jetzt ersetzen durch eine elektrische Mobilität.
Aber also meine Frage war, geht es gegen den Motor oder geht es gegen das Auto an sich?
Also, dass wir alle Autos jetzt abschaffen, das wird nicht funktionieren. Und individueller Verkehr ist auch wichtig und ein Teil unseres Reiseverhaltens. Also ich habe jetzt nicht gesagt, alle Autos weg von dieser Welt. Ja. Aber was wichtig ist, ist, der öffentliche Verkehr ausgebaut wird. Da tut sich ja auch was. Und ich fahre ja sehr, sehr viel Zug und es ist immer voll. Also dass viele Menschen nutzen dieses Angebot auch. Aber man kann nicht von allen verlangen, dass sie immer mit dem Zug fahren, weil ja eben auch gewisse Gebiete gar nicht erreichbar sind.
Es gibt noch so ein paar so Knoten im Kopf, die auch von Gegnern immer wieder vorgebracht werden. Zum Beispiel, es gibt diese von NGOs ins Leben gerufene Earth Hour, also diese Weltklimastunde, wo alle gemeinsam eine Stunde lang das Licht abdrehen, einmal im Jahr. Und dann werden auch die Beleuchtungen von weltberühmten Denkmälern, da wird das Licht ausgeschaltet und so. Also wir tun alle Strom sparen und gleichzeitig versuchen wir aber, alle mit Elektroautos zu fahren und versuchen halt alle 20 Meter irgendwo eine Ladestation aufzubauen, damit wir eben umsteigen. Wie kann man diesen Knoten im Kopf auflösen?
Also raus aus fossiler Energie, rein in erneuerbare Energie ist ein Teil der Lösung und ist total wichtig, also ganz oben. Aber wir müssen natürlich unseren Energieverbrauch auch reduzieren. Und das kommunizieren wir auch sehr regelmäßig von Greenpeace. Das heißt, wir müssen ganz weit runter mit dem Energieverbrauch, müssen hier effizienter werden. Eben ein Umsteigen auf öffentlichen Verkehr, wenn wir beim Beispiel Verkehr bleiben, würde ja auch dazu führen, dass weniger Energie verbraucht wird, als wenn wir alle nur individuell uns fortbewegen. Und zur Earth Hour, ich kann jetzt nicht in Zahlen sagen, wie viel da eingespart wird in dieser Zeit, aber das ist ja auch ein Akt der Bewusstseinsbildung, dass wir einfach uns klar werden, wie energieabhängig wir auch sind, wie viel Strom wir, wie viel Energie wir verbrauchen und dass wir, wenn wir das abschalten, einfach uns auch an das erinnern. Das ist ja total wichtig in der Öffentlichkeitswelt, in der Kommunikation. Wir reden ja auch über Kommunikation, dass man dieses Bewusstsein schafft. Und wenn jemand dann merkt, der Eiffelturm ist nicht mehr beleuchtet oder sonst irgendwelche Sachen, dann fragt man sich, warum, geht dem nach und dann versteht man vielleicht, woher das kommt.
Mhm. Auch ein Kommunikationsthema, und da haben Sie dazu ein Buch veröffentlicht, ist das Thema Greenwashing. Mhm. Also wo mit Kommunikationsmitteln versucht wird, sich grün oder klimafreundlich darzustellen als Konzern oder als Unternehmen. Was ist da das Problem, wenn Sie das einmal kurz schildern?
Wie lange haben wir Zeit?
Kurz, eine Minute.
Ja, nein, ich versuche es kurz zu machen, aber ich empfehle natürlich allen, dieses Buch zu lesen, ganz klar, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Das Problem ist, angefangen, also ich sage so, Konzerne versuchen sich aus der Verantwortung zu ziehen. Und wir haben das damals auch von der Tabakindustrie sich abgeschaut. Wir leugnen einfach, dass es die Klimakrise gibt und dass es die Artenkrise zum Beispiel gibt. Die Tabakindustrie hat einfach geleugnet, dass Rauchen gesundheitsgefährdend ist. Ja. Diese Strategie hat aber dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und da haben sich ein paar schlaue Köpfe, unter anderem Bruce Harrison, den habe ich auch im Buch sehr oft erwähnt, überlegt, was man tun kann. Und die Strategie war dann, wir tun halt so, als ob, dann werden wir nicht von unseren Taten gemessen. Das heißt, Greenwashing ist, was viele glauben, etwas, wir sehen im Regal ein grünes Produkt, das ist einfach, schaut grün aus, ist es aber gar nicht. Das ist ein Teil von Greenwashing und das ist ein wichtiger Teil von Greenwashing. Aber Greenwashing per se ist eigentlich eine sehr perfide Strategie von Konzernen, sich aus der Verantwortung zu ziehen, einen Platz am politischen Entscheidungstisch zu bekommen und zu verhindern, dass es starke Regeln gibt. Wir haben schon ein bisschen über Regularien gesprochen. Es ist eine strenge Regularik ist für große Konzerne, die gerne frei agieren, oft nicht das, was sie sehen wollen und kämpfen dagegen an. Wir haben das Beispiel Mikroplastik vorher gehabt. Das waren Plastikkonzerne, die wollten dieses internationale Abkommen nicht haben. Und was ist passiert in den 70er, 80er, 90er Jahren? Ist dieses Thema immer größer geworden. Man hat die Gefahren immer mehr erkannt. Es gab UNO-Konferenzen, die sich genau diesem Thema gewidmet haben. Und hier sind die Alarmglocken hochgegangen und man hat halt versucht, wie kann man dagegen vorgehen. Das ist sehr viel auch gelungen und ist aber auch mittlerweile erkannt, hat die Europäische Union auch erkannt, dass das ein Problem ist, dass das nicht ein Kavaliersdelikt ist und eine kleine Lappalie, sondern das ist ein ökologischer Betrug an uns, auch an den Konsumenten und an Konsumentinnen. Keiner möchte gern angelogen werden, keiner möchte in die Irre geführt werden. Wenn ein Produkt nicht grün ist und es wird so dargestellt, dann ist das einfach eine Irreführung, eine Lüge unter Anführungszeichen, jetzt nicht juristisch, kann ich nicht nachweisen, aber Sie wissen, was ich meine. Mhm. Und dass man da jetzt auch mit einer Regularik dagegen vorgeht.
Jetzt gibt es ein Phänomen, das ist sozusagen eine Antwort auf dieses Greenwashing, auf den Greenwashing-Vorwurf, nämlich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Greenhushing. Okay. Also, dass jetzt die von Ihnen zitierten Unternehmen beginnen zu verschweigen, wenn sie Nachhaltigkeitsmaßnahmen setzen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil es gab eben so viele Vorwürfe von Greenwashing und so viele Anzeigen und neue Transparenzregelungen für Klimafreundlichkeit und so weiter, dass die jetzt begonnen haben, so nach dem Motto, also wir lassen das jetzt, wir behaupten nichts mehr in Richtung, wir sind grün oder green oder machen irgendwas Gutes, sondern wir verschweigen es einfach komplett. Und das ist jetzt irgendwie eine Antwort auf den Greenwashing-Vorwurf. War das das Ziel der Übung? Kann es wahrscheinlich auch nicht sein.
Also, dass jetzt Unternehmen sagen, sie kommunizieren nicht mehr, eben dieses Greenwashing-Phänomen, würde ich oft sagen, ist ein Vorwand, weil es eben Greenwashing gab. Wäre es kein Greenwashing, würden Unternehmen tatsächlich Nachhaltigkeit, sozial-ökologische Nachhaltigkeit im Unternehmen, in ihrer Kernstrategie drinnen haben, bräuchten sie es ja jetzt nicht verschweigen. Weil wenn sie es beweisen können, wenn sie es darstellen können, was sie machen, warum sie was machen, brauchen sie es nicht zu verschweigen. Es ist extrem bedauerlich, dass das sehr viele machen. Das sieht man aber auch, dass es oft Maßnahmen sind oder Marketing ist, was kein Fundament hat, sonst würde man es nicht verschweigen. Und das Problem dabei ist natürlich auch, dass der Austausch zwischen den Unternehmen in der Wirtschaft bezüglich ökologischer Zoll der Nachhaltigkeit dann halt fehlt, weil nicht mehr darüber gesprochen wird. Ich würde aber nicht sagen, und da wären wir wieder bei dem Thema von vorher, so Shoot the Messenger, nicht die, die Greenwashing aufgedeckt haben, haben jetzt Greenhushing verursacht, sondern ich würde eher im Gegenteil sagen, dadurch, dass wir viel zu lange nicht Greenwashing aufgedeckt haben und vielleicht viel zu lange von der Regulatorik, also auch von der Politik zugeschaut worden ist, haben wir jetzt das Problem, dass wir ein Konvolut an Greenwashing haben, die einfach alle zurückfahren. Viel besser wäre es gewesen, weil wir reden schon Ewigkeiten seit den 70er, 80er, 90er über Umwelt, dass hier Unternehmen wirklich sich damit beschäftigt hätten, wie kann ich mein Unternehmensziel erreichen, indem ich eben im Zuge der Umwelt und der Natur arbeite und natürlich auch immer das Soziale mit einbedacht zu haben.
Okay, wir kommen schon zur zweiten Werbeunterbrechung. Vielen Dank einstweilen fürs Zuhören, Zuschauen. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Message Macht Medien, heute mit Greenpeace-Sprecherin Ursula Bittner. Und ich habe noch eine Grafik vorbereitet. Es sind die letzten Grafiken für heute. So viel kann ich schon verraten. Energie weltweit gesamt, also soweit ich das verstanden habe, wenn wir auf alternative Energien umsteigen, dann haben wir es eigentlich geschafft. Und 32% der gesamten Energie weltweit, gesamte Erde, wird Öl verbraucht für den Energiegewinn, 23% Erdgas, 26% Kohle, Atomkraft 5%, Holz nach wie vor 5%. Und eben 9% alternative Energien. Und jetzt ist halt natürlich, also für jemanden, der kein Experte ist auf dem Gebiet, wäre es logisch, wir müssten diese 9% irgendwie in Richtung 100 bewegen. Und wie schaffen wir das? Und wenn man da weiterschaut, was sind denn die alternativen Energien derzeit weltweit? 32% Windkraft, 25% Wasserkraft, dann haben wir Solarenergie ist 19%, Reststoff, also Abfallverwertung und so weiter, 12%, Biosprit und Sonstiges. Und wenn man es irgendwie durchdekliniert, also bitte, das ist eine Berechnung, die mit KI durchgeführt wurde, Sie müssen mich korrigieren, wenn es nicht funktioniert, würden wir versuchen, auf Abfall umzustellen, dann müssten wir statt 2 Milliarden Tonnen 60 bis 80 Milliarden Tonnen Abfall produzieren. Also die ganze Welt produziert derzeit 2 Milliarden Tonnen. Also es ist eigentlich unmöglich. Also mit dem wird es nicht funktionieren.
Das sind jetzt 4 Grafiken in einer. Wir haben eine angegeben.
Ja, also das
ist okay. Ja.
Das nicht, was könnten wir machen, um die alternativen Energien auszubauen und eben die fossilen zu ersetzen. Ja. Wir haben derzeit 10.000 Wasserkraftwerke. Man müsste 80.000 bauen. Das ist auch eher ausgeschlossen, weil es so viele Flüsse nicht gibt. Dann, und da kommen wir jetzt schon in die Richtung, wo es gehen könnte, Windkraft haben wir derzeit 35.000 Anlagen weltweit. Wir müssten 5 bis 7 Millionen Windkraftanlagen bauen. Das heißt, wir bräuchten eine Fläche von etwa Indien. Könnte man natürlich Sibirien, Kanada oder irgendwo könnte man das machen. Oder eben, das letzte ist Solarenergie. Wir haben derzeit 6 Milliarden Solaranlagen auf 20.000 Quadratkilometern. Wir müssten 170 Milliarden Anlagen bauen auf 600.000 Quadratkilometern. Und wenn man das anschaut, was ist das? Das ist die ganze Ukraine oder 7-mal Österreich. Klingt viel, aber wenn ich mir denke, wenn man in der Sahara, das irgendwie 600.000 Quadratkilometer, das gibt es dort zu pflastern mit Solarpanelen, dann könnte es gehen. Was ist Ihrer Ansicht nach, Sie wollen ja das verändern, diese Energieaufteilung, auf was sollten wir setzen? Auf Windkraft, Solarenergie, auf etwas anderes? Und wie kommen wir dazu?
Also das sind natürlich enorme Zahlen. Mhm. Und man kann sich natürlich denken, um Gottes Willen, ja, wie schaffen wir das? Ja? Und ich, was wir sagen, was unser Ansatz ist, hoffentlich nicht groß überraschend. Es geht ja nicht um eine 1-zu-1-Ersetzung. Ja? Natürlich braucht es den Ausbau von Windenergie, in Österreich auch. Ja? Da haben wir einfach zu wenig Solar, sind wir auf recht guten Weg. Wasserkraft kann man so lassen, wie wir haben. Ich rede jetzt halt nur von Österreich, effizienter vielleicht gestalten, aber vor allem auch als Speicher oder als Art Batterie zu verwenden. Also gerade bei der Wasserkraft geht das ganz gut, dass man in Zeiten, wo viel Strom da ist, dass man das Wasser hochpumpt und dann praktisch dort lässt, bis Zeiten, wo Solar und Wind ausfällt und dann kann man wieder diese Wasserkraft nutzen. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, wie man einfach effizienter auch Wasserkraft zum Beispiel verwenden kann, wo man dann auch andere Formen von Batterie oder von Speicherung weiter fördern muss, weiter innovativ auf den Weg bringen muss. Gibt es ja auch schon Autos, die nicht nur Energie oder Strom nehmen, also Elektroautos, sondern die auch wieder zurückgeben, wenn man sie am Abend dann ansteckt, dass das einfach ein Geben und Nehmen ist. Ja. Das muss halt einfach noch breitenwirksamer umgesetzt werden und unter die Bevölkerung gebracht werden und leistbarer sein natürlich. Wichtig ist aber auch, dass wir unseren Energiekonsum reduzieren. Also das ist das, was ich gemeint habe, was vielleicht nicht überraschend ist, was wir sehr stark fordern, dass wir schauen müssen, wo können wir Energie einsparen, wo können wir effizienter werden, wo können wir runtergehen. Wenn man den Flugverkehr zum Beispiel hernimmt, ja, das ist auch jetzt gerade in Zeiten des Irankriegs, es ist die Frage, gibt es genug Kerosin? Da sind alle nervös. Da kann man Energie einsparen, da kann man Kerosin einsparen, wenn man sich einfach nur anschaut, dass man Businessflüge zum Beispiel reduziert, dass man Kurzstrecken lässt, dass man Privatjets überhaupt verbietet. Da kann man schon sehr, sehr viel Energie einsparen. Und da muss man entsprechend mutig sein, auch diese Regelungen durchzuziehen. Und ein Faktor noch ist, dass man auch eine intelligente Nutzung natürlich auf den Weg bringen muss. Ich nenne es jetzt mal so, wo wird gerade Energie gebraucht, wo wird gerade gut Energie hergestellt und wie kann man diese Daten miteinander verbinden und vernetzen, wenn ich es jetzt in meiner Sprache sagen darf, dass wir am effizientesten da die Energie nutzen, wo sie hier ist oder sie dorthin bringen, wo sie gebraucht wird.
Immer daran anknüpfen schon eine Frage. Also diese Zahlen, die haben ja schon gezeigt, wir müssten eigentlich total investieren und uns fokussieren auf Solarenergie, Windkraft, alternative Energien und eine Fläche irgendwo in der Sahara oder wo auch immer finden und uns gemeinsam anstrengen, da eben Solarpaneele zu bauen, Windkraftanlagen etc. Im Umkehrschluss heißt das ja, Tempo 100 beispielsweise, was bringt es, wenn wir Tempo 100 zum Beispiel machen? Oder, Sie haben es gesagt, Privatjets, also ich habe kein Privatjet, ich habe kein Problem damit, wenn es keine gibt. Oder eben Businessflüge, Kurzstreckenflüge. Also wenn das Ziel ist, in die Richtung geht es ja, dass man mit E-Fuels die Flugzeuge künftig betreibt, also mit sozusagen Strom in flüssiger Form, der auch hergestellt werden muss mit Solarenergie oder mit Windkraft. Also wenn wir auch die Flugzeuge künftig mit Strom, mit alternativer Energie betreiben können, also zumindest technisch wäre das möglich, was bringen dann diese Verbote? Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Also wir müssen investieren in Windkraft, in Solarenergie. Was bringt Tempo 100?
Schauen wir uns die Realität an. es ist halt noch nicht so, dass das so funktioniert. Und wir müssen jetzt handeln. Es ist 11:55. Und wenn wir diese 99% aller Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wenn wir denen zuhören, dann ist es einfach spitz auf Knopf. Und es ist bedenklich, wenn wir rumdiskutieren, was wir nicht machen sollten und was, bevor wir einfach mal in die Gänge kommen und das auch wirklich tun, weil wir, also uns fehlt einfach die Zeit. Und was bringt Tempo 100 oder was bringt weniger zu fliegen, bringt weniger Energieverbrauch. Und wenn Sie diese Grafiken zeigen, wir müssen hier zubauen und wir aber weiterhin so und so viel Energie verbrauchen, dann kommen wir ja gar nicht nach. Wenn wir mit dem Energiekonsum runterfahren, dann geht es sich so irgendwann einmal aus, dass wir früher, als wir sein sollten, im besten Fall oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir sein müssen, an einem Punkt sind, wo wir die Energie, die wir verbrauchen, erneuerbar herstellen können. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, 2040 klimaneutral zu sein in Österreich. In der Europäischen Union ist es 2050. So lang ist das jetzt nicht mehr. Also wir reden da jetzt nicht mehr von gefühlten 50 Jahren, wenn wir noch in den 2000er leben, sondern wir haben 2026. Also da müssen wir schon schnell in die Gänge kommen. Und solche Maßnahmen tun ja niemandem weh.
Mhm. Ein Hintergrund meiner Frage ist auch, es gibt diesen Verdacht, der wird auch immer wieder von Gegnern vorgebracht, dass, also Stichwort, man ist gegen das Fliegen, also gegen Privatjets, man ist gegen Konzerne, man ist gegen Autohersteller und so weiter, dass da auch so eine Art linke, antikapitalistische Ideologie dahinter steckt. Und zum Beispiel diese ganze, der Fridays for Future und der Klimajugendstreik, der sicherlich gute Ziele hatte, der hat ja auch seinen Ursprung in einer Gruppe, die nannte sich Sunrise-Bewegung, da gibt es ja, glaube ich, nach wie vor, die entstanden ist von lauter Vertretern, die mal vor 15 Jahren bekannt waren in der sogenannten Occupy-Bewegung. Das war diese Bewegung, die Börsen besetzt hat in der Finanzkrise. Es waren natürlich antikapitalistische Strömungen und die haben dann eben diese Klimabewegung ins Leben gerufen. Kann es sein, dass der Klimawandel und dieses ganze Thema Klimabewegung auch ein bisschen nur ein schöner Schutzmantel ist oder Deckmantel für eine eigentlich linke Agenda dahinter? Das ist ein Vorwurf, der auch immer wieder kommt.
Also Klimaschutz und Artenschutz und das, für das wir auch von Greenpeace stehen, ist genau das, was es ist. Wir setzen uns eben für Klimaschutz und Artenschutz ein. Wir haben unglaublich viele Menschen, die hinter uns stehen, die uns auch unterstützen, die genau das wollen und brauchen und sich dafür stark machen und einsetzen. Das ist das eine. Auch die Fridays, also die Bewegung, die da losgetreten ist, ist eigentlich extrem beeindruckend, wenn ich mir denke, wie oft geschimpft wird über Politikverdrossenheit von jungen Menschen. Und dann haben wir einfach diese Bewegung, die unglaublich viele Leute auf die Straße bringen und die sich für Klimaschutz und Artenschutz einsetzen. Sehr beeindruckend. Und es ist, was es ist. Ja. Und es führt zu einem lebenswerten Planeten, auf dem wir überhaupt noch existieren können. Ja. Weil dürfen wir nicht vergessen, wie viele Menschen noch ihre Lebensräume verlieren, nämlich aufgrund der Klimakrise und der Artenkrise. Zum Thema des Kapitalismus. Also wie gesagt, versteckt ist da nichts. Ja. Dass man aber den Kapitalismus kritisieren kann, ist eine legitime Kritik, die man ausführen kann. Und da geht es nicht darum, dass man jetzt per se gegen einen Unternehmer ist oder gegen einen Konzern, sondern man ist gegen eine Wirtschaftsweise, die als Grundsatz hat, dass negative Konsequenzen externalisiert werden, also auf die Gesellschaft übertragen werden, wir alle zu zahlen haben. Und die Profite werden privatisiert, kommen dem zugute, dem die Firma gehört. Und das ist etwas, was man durchaus kritisieren kann und was man aufbrechen kann. Und dass es neue Formen des Wirtschaften gibt, die einfach im Einklang mit der Natur und der Umwelt ist. Allein die Europäische Union hat letztens eine Zahl veröffentlicht, dass die Nichteinhaltung an Umweltmaßnahmen, Umweltgesetzen uns allen in der Europäischen Union 180 Milliarden Euro kostet an Folgen für Gesundheit und sonstige Folgen. Also Feinstaubbelastung, anderes, also Krebs durch PFAS, Ewigkeitschemikalien und sonstige Sachen. Also eine enorme Summe, die wir alle zu zahlen haben. Deswegen ist es sehr legitim zu sagen, wie können wir unser Wirtschaftssystem verändern, dass wir wirtschaften können, dass wir Produkte produzieren, die wir alle brauchen. Also das leugne ich ja nicht. Also Wirtschaft ist total wichtig. Aber dass das nicht auf Kosten einiger wenigen Menschen geht oder einiger vieler Menschen, plus der Umwelt und der Natur schädigt, langfristig schädigt. Und das ist legitim, finde ich.
Okay, Frau Bittner, wir kommen schon langsam zum Schluss. Mhm. Ehrlicherweise, Zeit schnell vergangen. Ein Normalsterblicher wie ich, was kann der tun, um Artenschutz, Umweltschutz, Klimaschutz zu betreiben? Ich mache Mülltrennung, ich fahre so wenig wie möglich mit dem Auto, fahre auch Öffis immer wieder. Was kann ich tun, um einen Beitrag zu leisten?
Das klingt alles ja schon wunderbar. Ich glaube, ganz wichtig ist, und das sage ich auch sehr oft, dass wir uns nicht nur als Konsumenten und Konsumentinnen verstehen. Das ist alles ein total wichtiger Beitrag, unser eigenes Verhalten zu beobachten und zu schauen, wie kann ich selber einen Beitrag leisten, aber dass wir uns auch als Bürger und Bürgerinnen verstehen und entsprechende Regularien zum Beispiel auch von der Politik von einfordern, dass wir entsprechend uns auch aktiv beteiligen, weil in einer Demokratie ist das ja auch möglich und uns dafür einsetzen und in unserem Wirkungsbereich auch entsprechend darüber sprechen und das auch einfordern. Da kann jeder wirklich sehr viel machen und ich finde es zum Beispiel total sinnvoll, wenn man auch einfach mal sagt, ich reise heute mit dem Zug, weil wegen am CO2, ja, weil ich weniger CO2 ausstoßen will. Das ist vielleicht im ersten Moment für den anderen komisch, wenn er das hört, aber so kann man auch ins Umfeld einwirken. Oder auch in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, aufzeigen, wenn was schiefläuft, auch mich einfach erheben und sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Also es gibt da schon viele verschiedene Möglichkeiten über den Konsum hinaus.
Okay, Frau Bittner, vielen herzlichen Dank, dass Sie
danke für die Einladung, waren,
dass Sie gekommen sind. Und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, sagen wir danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns hoffentlich nächsten Donnerstag wieder. Vielen Dank. Boom. Boom, 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 boom.